Wenn der Raum etwas dunkler wäre, dann würden wir sehen, dass aus der Krippe Licht kommt. Kannst du mal Licht ausmachen? Klappt nur einmal. Merkt ihr es so ein bisschen Licht kommt schon vor. Da oben ist der Stern. Wir haben hier noch die Kulisse aufgebaut von Weihnachten. Sehr schick, sehr schön. Sehr gemütlich. Der Sessel hier, der symbolisiert auch so eine gewisse Gemütlichkeit und zeigt auch, wie wir Deutsche auch Weihnachten verstehen. Etwas Gemütlichkeit, ein bisschen relaxen, zur Ruhe kommen, ankommen, warmes Licht. Ich finde das richtig gut. Ich finde das richtig gut, weil ich glaube, dass Weihnachten tatsächlich so eine Komponente hat, wo wir zur Ruhe kommen sollen, wo Gott mit seinem Licht in die Dunkelheit kommt. Das ist so die Kernbotschaft von Weihnachten, wo Hoffnung zu Menschen kommt, die hoffnungslos sind. Das wäre aber nur eine Seite der Wahrheit, eine Seite der Medaille. Denn ich glaube, Weihnachten hat auch viel mit Schwachheit und Zerbrechlichkeit zu tun und auch Hilfsbedürftigkeit. Unser Thema ist heute souveräne Hilfsbedürftigkeit und wir bleiben im Matthäusevangelium wie versprochen und bewegen uns im zweiten Kapitel und ich möchte euch mitnehmen auf die ersten Schritte Jesu, was denn so passiert ist, nachdem er zur Welt gekommen ist. Ihr könnt in euren Bibeln mitlesen, Matthäus 2, 13 bis 18 oder meinen Worten lauschen. Als sie aber hingezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es umzubringen. Er aber stand auf, nahm das Kind und seine Mutter des Nachts zu sich und zog hin nach Ägypten. Und er war dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Da ergrimmte Herodes sehr, als er sah, dass er von den Weisen hintergangen worden war. Und er sandte hin und ließ alle Jungen töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von 2 Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist, der spricht: Eine Stimme ist in Rama gehört worden, weinen und viel Wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder und sie wollte sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Wir steigen hier mitten irgendwo ein und der Text hat, also ich finde zumindest auf den ersten Blick, gibt es so einige Hürden, das so zu verstehen. Das ist so irgendwie komplex. So viel Orte und so viel Namen. Interessant zu wissen ist, dass direkt vor dieser Passage, dass der gegenwärtige König 3 Weisen schickt. Das kennen wir. Wir feiern am 6. Januar die heiligen 3 Könige, ja. Aber eigentlich sind es Weisen, die einen Stern gesehen haben und dort soll Jesus sein. Und Herodes hat gesagt, geht da mal hin und wenn ihr den Messias gefunden habt, dann kommt wieder zu mir. Er sagt, wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihn anbete. Und die Weisen sind losgegangen und haben sich gesagt, okay, wenn wir diesen Messias gefunden haben, den wir anbeten wollen, den wir unser Leben geben möchten, dann sagen wir es auch unserem König Herodes, damit er auch kommen kann und als König eines Landes sich vor einem Baby niederwirft. Das war der Plan. Das war Herodes Plan, um diesen Messias ausfindig zu machen und ihn dann letztendlich umzubringen. Denn Herodes war ein ziemlich stolzer Mann und konnte es nicht so gut ab, dass auf einmal ein anderer König, so viel jünger als er, neben ihm auf einmal steht, über ihn steht. Und kurz vor unserer Passage lesen wir, dass diese Weisen, die zu Jesus gekommen sind, dass Gott im Traum zu ihnen gesprochen hat, hat gesagt, geht nicht zurück. Geht auf gar keinen Fall zurück. Denn das würde das Ende für Jesus, den Messias, bedeuten. Das würde das Ende bedeuten für dieses Kind. Für Gott auf der Erde würde es das Ende bedeuten. Schon krass. Jesus in Gefahr. Gott und König, der Messias in Gefahr. Okay, diese Gefahr ist abgewandt. Aber Herodes ist so voller Zorn und so voller Bosheit, letztendlich so erfüllt von dem Plan Satans, dass er alles dran setzen möchte, dass dieses Kind nicht erwachsen wird und seinen Auftrag erfüllt und noch Herrschaft ausübt, vielleicht über sein Leben. Deswegen möchte er sie töten, die Kinder in Bethlehem. Wir brauchen uns jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt ein Massenmassaker war. Es waren ungefähr 10 bis 30 Kinder, denn Bethlehem war ein sehr kleines Dorf. Aber jedes Kind ist zu viel, gar keine Frage. Wieder eine Gefahr. Herodes lässt sich nicht lumpen und schmiedet Pläne. In dem ersten Traum, den Josef empfing, dass seine Verlobte schwanger ist, sagte der Engel zu ihm, und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Was heißt der Name Jesus übersetzt? Weiß das jemand? Gott rettet. Das ist der Name von Jesus. Sein Name soll Programm sein. Gott rettet. Und das sehen wir in diesem Jesus. Deswegen sagt auch der Engel, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Da ist der Retter geboren. Da ist derjenige geboren, der helfen soll. Und jetzt ist auf einmal dieses kleine Kind das Objekt der Hilfsbedürftigkeit. Jetzt braucht der Retter anscheinend einen Retter. Was ist das für ein Helfer? Was ist das für ein Retter, für einen Erlöser, der Hilfe braucht? Die Geschichte von Weihnachten beginnt irgendwie voller, ja, dieses ganze Schöne und Licht in die Dunkelheit, aber auf einmal kommt, kurze Zeit später, kommt auf einmal dieser Retter selber in eine Lage, wo er Hilfe braucht. Der Retter muss gerettet werden. Das ist schon, finde ich, ganz schön heftig. Wie soll er gerettet werden? Der Engel des Herrn geht zu Josef im Traum, was wir eben gerade gelesen haben. Und in Vers 13 heißt es, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Nimm das Kind und seine Mutter. Nochmal ein ganz kleiner Nachtrag. Er sagt nicht, nimm dein Kind. Nimm das Kind und seine Mutter, denn es ist Gottes Sohn. Das Kind wird vorangestellt, vor der Mutter. Und das soll zeigen, dass der ganze Fokus dieser Geschichte und der Eltern war Jesus. Das war der Fokus. Das war der Fokus für die Eltern, die Rettung von Jesus. Und danach kommt erst die Mutter. Und dann sagt er ihm, steh auf. In einem Traum. Steh auf. Und genau als der Engel fertig ist, lesen wir in Vers 14, er aber stand auf. Es ist, mag jetzt irgendwie nichts Besonderes sein, wenn ich zu jemandem sage, steh auf und du stehst auf. Aber wir sehen hier wieder einen starken Wesenszug von Josef. Denn wenn wir in den ersten Traum nochmal schauen, über den ich gesprochen hatte vor einiger Zeit, da hat der Engel zu ihm gesprochen und dann hieß es, Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte. Josef handelt unverzüglich. Das, was Gott Josef sagt, das tut er sofort. Er ist nicht aufgewacht und dachte, ach, hier ist gerade so kuschelig. Hier ist es so schön und so gemütlich. Morgen ist auch noch ein Tag. Nein, Gott hat gesprochen. Er hat erkannt, was Gott von ihm möchte. Und er steht in der Nacht auf und geht 146 Kilometer nach Ägypten. Nicht mit Bus und Bahn. Das müssen wir uns mal überlegen. Dieser Mann, der wird so aufgewühlt von Gott. Erst kriegt seine Verlobte, mit der du nicht im Bett warst, kriegt ein Kind. Dann soll das noch Gottes Sohn sein. Und dann gibt es so einen krassen Stern und richtig heftige Begebenheiten. Leute kommen und haben gesagt, ja hier, jetzt wollen wir ihn anbeten. Wow. Okay. Gott ist tatsächlich mit mir. Und auf einmal mitten in der Nacht, wo ich schlafe und alles ruhig ist, 146 Kilometer, bitte jetzt gehen. Sei Flüchtling. Eine Situation, die jetzt zu Weihnachten perfekt sitzt. Was Gott von diesem Mann verlangt, ist der helle Wahnsinn. Für mich ist allein nur in diesen Informationen eine kleine Nebenlektion für uns Männer. Vor allem für uns Ehemänner. Wir wissen nicht viel von Josef. Ich hatte es schon einmal gesagt. Wir wissen sehr, sehr wenig. Zu wem ist der Engel gegangen? Zum Ehemann. Es hat nichts damit zu tun, dass Gott irgendwie Frauen nicht so stark achten würde. Dann würde der Engel nicht zu Maria gehen und zu ihr sprechen, Begnadete. Die Frauen haben einen ganz, ganz großen Wert in der Bibel. Das ist überhaupt keine Frage. Aber Gott hat den Ehemännern einen Auftrag gegeben, hat ihnen Verantwortung gegeben. Und er spricht die Ehemänner an. Nimm das Kind und deine Frau. Geh voran. Nimm deine Position wahr, die ich dir gegeben habe. Es spricht nicht die Frau an. Gott hat es so gewollt, dass Männer vorangehen. Nur eine kleine Nebenlektion, wir werden in der nächsten Woche uns vielleicht noch ein bisschen damit aufhalten. Wir finden es toll, dass Gott Mensch wird. Gott wird Mensch und wir können sehen, wir können nachlesen, wo Jesus hingelaufen ist, was er gemacht hat. Und das ist irgendwie spannend. Gott wird Mensch. Und da sagen wir auch laut, ja. Aber wenn wir weiterlesen in der Weihnachtsgeschichte, für mich gehört das zur Weihnachtsgeschichte untrennbar dazu, sehen wir, dass Gott nicht nur Mensch wird, sondern dass Gott in Zerbrechlichkeit und Schwachheit kommt. Gott kommt in Hilfsbedürftigkeit. Gott selbst braucht Rettung. Krasser Gedanke. Wir werden noch sehen, warum Gott in Zerbrechlichkeit kommt und Rettung braucht. Denn die Anmerkungen von Matthäus über diese Prophetien, die wirklich erstmal so, sind, die machen den Text erst besonders, wenn man sich mal darauf einlässt, was dort gesagt wird. Man könnte ja meinen, ist die Menschwerdung Gottes noch irgendwie zu toppen? Aber in diesen ersten Schritten von Jesus als Mensch sehen wir das Wesen der Menschwerdung Gottes, der Inkarnation. Welche Art und Weise wie diese Menschwerdung konkret aussieht. In Vers 15 lesen wir: Und Josef war mit seiner Familie dort bis zum Tod des Königs Herodes, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Matthäus, der ist sehr gut unterwegs im Alten Testament. Der kennt sich gut aus. Das ist sozusagen seine Westentasche, ja. Und die Juden haben darauf gewartet, dass der Messias kommt. Dass das Licht in die Welt kommt. Und er erkennt, dass der Prophet Hosea zwar etwas zum Volk Israel gesagt hat, Gott hat dich aus Ägypten herausgeführt, aber er sieht in dieser Aussage des Alten Testaments eine tiefere Schicht, die sozusagen die tiefere Bedeutung, dass Jesus selbst aus Ägypten gerufen werden muss. Biblische Prophetie, und das ist jetzt wichtig, es ist ein bisschen Theorie, aber es ist wichtig, um zur Praxis zu kommen. Biblische Prophetie arbeitet ganz oft mit sogenannten Analogien, Ähnlichkeiten, Vergleichen. Und Jesus ist ganz nett, dass die ganze Zeitrechnung sich um seine Geburt kreist. Es gibt ein vor Christus, es gibt ein nach Christus. Und so ist es, dass alle Glaubenshelden, alles, was im Alten Testament geschieht, dass es im Prinzip sowas wie vorläufige Schatten sind auf das eigentliche Original. Und so ist alles, was danach passiert, auch wiederum ein Abbild von diesem Original. Ich versuche, mein Leben so zu leben, wie das Original es mir gezeigt hat. Und das Alte Testament, die Glaubenshelden, haben im Prinzip mit ihrem Handeln und mit ihrem Tun, was wirklich vorbildhaft ist, haben sie stückchenweise diese Herrlichkeit und diese Reinheit Jesu abgebildet. Aber nie in Vollkommenheit. Denn wir Menschen können es nicht in Vollkommenheit. Deswegen brauchen wir diesen Mittelpunkt. Und so arbeitet biblische Prophetie immer in der Vergangenheit. Was sehen wir hier, was sich in Jesus letztendlich wirklich erfüllt? Ich möchte euch einige Beispiele geben, damit das ein bisschen mehr Fleisch kriegt. Jesus ist der wahre und bessere Adam, der Versuchung im Garten widerstand. Jesus ist der wahre und bessere Abel, dessen Blut, obwohl unschuldig geschlachtet, nicht uns zur Verdammnis zu Gott ruft, sondern uns zum Freispruch. Jesus ist auch der wahre und bessere Abraham, der dem Ruf Gottes folgte, um alles Bekannte zu verlassen und ins Unbekannte zu treten. Jesus ist der wahre und bessere Isaak, der nicht nur von seinem Vater geopfert wurde, sondern wirklich für uns alle hingegeben wurde. Jesus ist der wahre und bessere Josef, der zur Rechten des Königs denen vergibt, die ihn betrogen und verkauften und seine Macht nutzt, um sie zu retten. Jesus ist der wahre und bessere Hiob, der wirklich unschuldig litt und jetzt für seine dummen Freunde eintritt und sie rettet. Jesus ist der wahre und bessere Mose, David, Daniel, Jona und. Vielleicht merkt ihr das Prinzip. Jesus macht es selber, indem er auf Prophetien von Jona sein Leben, das Jona-Leben sozusagen, auf sich anwendet und sagt, hier seht ihr sozusagen die wahre Erfüllung von dem, was ihr schon mal gehört habt und gesehen habt. Ich bin sozusagen das, was ihr gesehen habt, in 100%iger Erfüllung. Das waren alles nur Schatten auf mich. So funktioniert ungefähr biblische Prophetie. Man könnte es noch weitergehen. Er ist der wahre Tempel, der wahre Prophet, der wahre Priester, der wahre König, das wahre Opfer, das wahre Lamm, das wahre Licht, das wahre Brot. Einige Aussagen, die Bibelkenner vor allem unter uns, können ganz viele Links jetzt verbinden. Das hat er da gesagt, das sehe ich hier im Alten Testament, wie Jesus selber so arbeitet mit dem Alten Testament. So, und jetzt sind wir hier, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Gott nennt im Alten Testament das Volk Israel, wo Jesus lebt, nennt er seinen Sohn. Hosea sagt, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Wenn wir in Hosea weiterlesen, sehen wir, ja, aus Ägypten ist dieses Volk Israel gekommen, wurde gerettet, aber wenn wir den Vers 2 aus Hosea 11 weiterlesen, so oft ich sie rief, gingen sie, das ist Israel, von meinem Angesicht weg. Das ist mein Sohn. Ich habe ihn aus Ägypten gerufen. Aber wenn ich ihn danach immer wieder gerufen habe, ist er weggegangen. Ja, Israel ist mein Sohn, Ich habe ihn aus Ägypten gerufen. Aber er ist dennoch immer wieder seine eigenen Wege gegangen, dieser Sohn. Und Matthäus zeigt uns, dass dieser Sohn Jesus ist und Jesus ist das wahre und bessere Israel, der aus Ägypten gerufen wird, aber nun nicht mehr immer wegläuft von Gott, sondern bei ihm bleibt. Jesus ist die Erfüllung von dem Volk Israel und noch mehr. Gott möchte zeigen in Jesus die ganze Geschichte, die Israel erlebt hat mit dem ganzen Leid. Jesus tut es ihnen gleich. Jesus geht in die gleichen Strapazen wie die Israeliten, wie das Volk. Geht sogar nach Ägypten, um von dort gerufen zu werden. Und er zeigt damit, ich bin einer von euch und das, was ihr nicht hingekriegt habt, das werde ich für euch schaffen. So stark verbindet sich Jesus mit seinem Volk. Er wird ihnen so gleich. Gott wird nicht nur Mensch, Gott wird Mensch in Schwachheit und Zerbrechlichkeit. Genau wie das Volk. Genau wie Gottes Volk. Und er zeigt, ihr habt es oft versucht. Ihr hattet viele Versuche. Mein Versuch wird diesmal nicht scheitern, denn ich bin die Erfüllung. Matthäus veranschaulicht allein mit diesem Satz die tiefe Verbundenheit Gottes zu den Menschen. Jesus kommt eben nicht einfach nur als Mensch wie King Kong und haut sich auf die Brust und sagt, ich mach das jetzt hier mal. Er kommt so ganz anders. Er kommt zu den Menschen auf ihre Ebene und wird ihnen gleichgestellt in ihrer Hilfsbedürftigkeit. Deswegen muss Gott gerettet werden. Gott geht den gleichen Weg der Hilfsbedürftigkeit. Gott geht den gleichen Weg der Zerbrochenheit und der Zerschlagenheit. Ist das eine Weihnachtsbotschaft? Ich denke ja. Jesu Hilfsbedürftigkeit ist letztendlich unsere Hilfsbedürftigkeit. Das sollen wir darin sehen. Jesus schaut nicht von oben herab, sondern er sieht deine Hilfsbedürftigkeit und zeigt damit, ich gehe dort mit hinein. Und es gibt auch einen Weg wieder raus. Wir lesen die Verse 16 bis 18. Da ergrimmte König Herodes sehr, als er sah, dass er von den Weisen hintergangen worden war. Und er sandte hin und ließ alle Jungen töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von 2 Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Also er hat ganz genau gefragt, hier, wann habt ihr diesen Stern gesehen und so weiter und so fort. Und dann wusste er den Zeitraum, welche Babys er töten musste. Oder Kleinkinder. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist, der spricht. Eine Stimme ist in Rama gehört worden, weinen und viel Wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder und sie wollte sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Okay. Herodes schickt im Prinzip Auftragsmörder nach Bethlehem. Wir befinden uns in Bethlehem, ein Ort der Idylle, der Romantik irgendwie. So verpacken wir es zumindest oft. Und es ist auch etwas Idyllisches, wenn Gott zur Welt kommt. Aber auf der anderen Seite ist Bethlehem ein unglaublich dramatischer Ort. Bethlehem soll für uns ein Zeichen werden von Gottes Souveränität, dass Gott nichts aus seinen Händen gleitet. Dazu, ich verlange heute viel von euch, ja, also so kurz nach Weihnachten. Dazu müssen wir aus dem ersten Buch des Neuen Testaments ins erste Buch des Alten Testaments, zu der ersten Erwähnung von Bethlehem. Also Bethlehem ist durch Weihnachten ein idyllischer Ort, das sehen wir hier auch, ja. Aber lasst uns mal schauen, wie über Bethlehem im Alten Testament gesprochen wird oder zumindest was dort sich ereignet hat. Also Jakob war gerade mit seiner Frau Rahel unterwegs und mit den Kindern. Und sie brachen von Bethel auf und es war noch eine Strecke Landes, um nach Ephrata zu kommen. Da gebar Rahel und sie hatte es schwer mit ihrem Gebären. Bethlehem und wieder eine Geburt, ja, also die Parallele schon. Und es geschah, als sie es schwer hatte mit ihrem Gebären, da sagte die Hebamme zu ihr, fürchte dich nicht, denn auch der wird dir ein Sohn. Das ist auch spannend, oder? Hab keine Angst, es wird ein Sohn. Das hat aber die Rahel nicht so ganz getröstet in dem Augenblick. Und es geschah, als ihre Seele ausging, denn sie musste sterben. Da gab sie ihm den Namen Ben-Oni, Sohn des Schmerzes. Nee, Sohn meiner Trauer. Sorry. Sohn meiner Trauer. Sein Vater aber nannte ihn Benjamin. Wörtlich übersetzt, Sohn meiner rechten Hand. Und im Orient meinte man damit so viel wie Sohn meiner Freude, meines Glücks. Sohn meiner Rechten. Die Rechte war immer so ein Symbol für das Gute. Jesus sitzt zur welchen Seite Gottes? Zur rechten Seite. Das ist so was Geläufiges in der Kultur. Und Rahel starb und wurde begraben am Weg nach Ephrata. Das ist Bethlehem. Und Jakob richtete über ihren Grab einen Gedenkstein auf. Das ist das Grabmal Rahels bis auf diesen Tag. In Bethlehem wieder eine Frau. Das erste Mal wird Bethlehem erwähnt. Eine Frau kriegt ein Kind. Es ist nicht irgendeine Frau, es ist Rahel. Für die Juden die Mutter der Mütter sozusagen. Und sie kriegt ein Kind und muss leider in dieser Geburt sterben. Und nennt diesen Jungen Ben-Oni, Sohn meiner Trauer. Rahel leidet. Sie ist in Traurigkeit über ihren persönlichen Untergang. Und der hat es ihr beschert, dass sie in Bethlehem begraben wird. Bethlehem war für die Juden insofern ein Ort schon der Traurigkeit und der Hilfsbedürftigkeit. Weil da eine Person war, die konnte sich selber nicht helfen. Und hat das zum Ausdruck gebracht, indem sie diesem Sohn einen Namen gegeben hat. Das war oft so, dass man den Kindern den Namen gegeben hat, wie die Situation gerade war. Das war nicht so romantisch, wie man das heute machen, dass man 10 Namensbücher hat und so, sondern oft in der Situation, was passiert mir gerade, zack. Jakob, der hat von seinem Zwillingsbruder an die Ferse noch gepackt und dann der Hinterlistige. So. Oder der Fersenhalter, genau. Was letztendlich seine Hinterlistigkeit dann auch später bewiesen hat. Okay, das ist die erste Erwähnung von Bethlehem. Ein Ort von Traurigkeit und ein Ort von Tod und von Schmerz. Und Jeremia wird jetzt hier zitiert, wie er früher schon, viele Jahre, als das schon längst gegessen war, hat er die Trauer von Rahel poetisch auf eine Katastrophe seiner Zeit gemünzt. Rahel wurde so zum Symbol des Schmerzes und des Leids, wie sie ausruft. Und in Israel war zu der Zeit von Jeremia richtig Krise. Und damit hat er gesagt, Diese Traurigkeit von Rahel schreit aus ihrem Grab heraus über das, was jetzt geschieht. Rahel wurde zu einem Symbol. Bethlehem wurde zu einem Symbol der Traurigkeit, der Hilfsbedürftigkeit, der Ohnmacht. Und Rahel als Vertreterin der Mütter Israels trauert und schreit über das Elend und über die Not, die erlebt wird. Und wir sind genau in dieser Situation hier, wieder in Bethlehem sollen Kinder umgebracht werden. Und auch Matthäus nimmt dieses Bild von der Rahel, wie sie aus ihrem Grab schreit, über das Unrecht, was jetzt passiert. Aber da ist ein Mann, Jakob, der sieht, was seiner Frau gerade passiert. Der verliert gerade seine Frau. Seine Frau, die er sehr, sehr geliebt hat. Und in dem Augenblick kommt er auf die Idee zu sagen, Sohn meines Glücks, Sohn meiner Freude, Sohn meiner rechten Hand. Er spricht in dem Augenblick etwas aus, was überhaupt nicht zu sehen ist. Es ist, aber er hat Gott Vertrauen. Gott hat ihm ein Versprechen gegeben. Und in dieser Hilfsbedürftigkeit, wie hilfsbedürftig war er in diesem Augenblick, als seine Frau stirbt, spricht er das aus und sagt, Benjamin, ich vertraue Gott, ich vertraue, dass er seine Versprechen erfüllt. Und das Spannende ist, dieser Sohn, der geboren wurde, in Bethlehem, dass seine zwei Namen letztendlich sich beide erfüllt haben in Jesus Christus. Auch Jesus wurde der Mann des Schmerzes genannt. Ein Mann, der Schmerzen mit und mit Leiden vertraut, wurde über ihn gesagt. Und an verschiedenen Stellen im Neuen Testament sehen wir, dass Jesus ist, der zur Rechten Gottes ist. Jesus erfüllt beides, Ben-Oni und Benjamin. Und Bethlehem wird auf einmal zu einem Symbol von etwas, was bis heute immer als Schrecken galt, was als Ort des Todes verbunden wurde, ein Ort, wo Hilfsbedürftigkeit angesagt war, wo die Mutter der Mütter gestorben ist. Wo Hilfsbedürftigkeit ist, kommt Gott hinein und gibt Leben. Durch Jesus. Und rettet ihn vor den Männern, die die Kinder töten werden. Bethlehem war für Jakob ein Ort des Todes, doch Jesu Geburt machte Bethlehem zu einem Ort der souveränen Bewahrung und des Lebens. Und hier wurde dann erfüllt, was Jakob schon vor vielen Jahren gesagt hat. Sohn meiner rechten Hand. Ich sehe es jetzt noch nicht, aber es hat sich erfüllt in Jesus. Das sagt mir, Gott richtet dort seine Herrschaft auf. Und das ist für mich die Weihnachtsbotschaft. Er richtet dort seine Herrschaft auf, wo Zerstörung ist. Dort, wo Dinge kaputt gehen. Wo wir gefühlt keine Kontrolle mehr haben, kommt Gott hinein und zeigt, du bist gerade hilfsbedürftig. Ich sehe es, ich gehe in diese Hilfsbedürftigkeit hinein. Diese Hilfsbedürftigkeit entgleitet mir nicht durch meine Finger, sondern ich möchte dadurch, durch die tiefen Todesschatten und dann heraus ans Licht. Und darum kann Paulus sagen, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Alles muss den Gläubigen zum Guten mitwirken, selbst das Schlechte. Es wird ihm zum Guten mitwirken, denn Gott hat einen Vorsatz, denn er hat etwas beschlossen in der Ewigkeit. Das steht. Und selbst, und Paulus sagt es im 8. Kapitel vom Römerbrief, woraus ich gerade vorgelesen habe, selbst wenn Verfolgung kommt, selbst wenn Schmerz kommt, was soll uns von der Liebe Gottes scheiden? Nichts. Selbst wenn Gewalt und Mächte und Hohes und Tiefes kommt. Es wird nicht passieren, weil Gott souverän ist und einen Plan hat. Und diesen Plan sehen wir auch bei diesem Kind, was tief hinab muss. Aber Gott sieht es und er ist souverän, sieht diese Hilfsbedürftigkeit. Er möchte, dass dieses Kind in diese Hilfsbedürftigkeit hinuntergeht, damit er aufsteigt, aufersteht. Ich möchte mit einer Illustration abschließen. Auch eine Weihnachtsgeschichte. Das ist eine wahre Begebenheit. In einem indonesischen Ort namens Moilabo lebten etwa 400 Christen unter vielen Moslems. Sie planten 2004 wie üblich eine große gemeinsame Weihnachtsfeier mit Gottesdienst, gemeinsamen Essen und geselligem Beisammensein. Die Muslime dieser Stadt wollten dies aber nicht, sodass die Feier in der Stadt nicht zustande kam. Die Christen ließen sich nicht entmutigen und verlegten den Ort der Feier auf einen nahegelegenen Berg, auf dem sie dann auch übernachteten. Als am Morgen des 26. Dezember 2004 die Welle des Tsunamis 80% ihrer Mitbewohner tötete, blieben sie dank ihrer Weihnachtsfeier auf dem Berg verschont. Sie hatten durch ihre Weihnachtsfeier ihr Leben neu erhalten. Da sind Christen, die wollen Weihnachten feiern. Und es wird ihnen nicht erlaubt. Wahrscheinlich eine Situation der Verfolgung. Was wäre, wenn sie es getan hätten? Man könnte ja sagen, wenn ich jetzt so ein indonesischer Christ dort gewesen wäre, Gott, warum das? Warum? Ich mache dir diesen Vorwurf. Ich klag dich an. Ich möchte was für dich machen und mir werden Steine in den Weg gelegt. Mir sind die Hände gebunden. Warum darf ich nicht? Das ist doch für dich. Warum lässt du das zu? Aber Gott hat einen Plan und zeigt, dass er sie bewahren kann vor etwas viel, viel Größerem. Zwar müssen sie außerhalb, sie müssen weggehen, so wie Jesus auch weggehen musste, um sie zu bewahren und ihnen neues Leben zu geben. Und das ist Gottes Wort heute für uns. Deine Hilfsbedürftigkeit in deinem Augenblick kann der Startpunkt sein für Gottes souveränen Plan. Gott sieht deine Hilfsbedürftigkeit. Und deine Hilfsbedürftigkeit steht nicht auf einem anderen Blatt. Deine Hilfsbedürftigkeit, deine Ohnmacht, deine Schwachheit steht genau in diesem Plan. Erkenne es, sieh es, nimm es an und vertrau wie ein Jakob und sag: Benjamin, mein Glück, Gott hat ein Versprechen gegeben. Ich werde es nicht aus meiner Hand geben. Ich werde wie Josef sofort handeln. Amen.